Ein Mensch ist erst dann vergessen, wenn sein Name vergessen ist.
In der Salzburger Altstadt wird ein Stolperstein verlegt. Bauarbeiter, Komiteemitglieder und der Pate besprechen den idealen Lagepunkt für den beschrifteten Messingstein im grauen Kopfsteinpflaster der Brotgasse vor dem Eingang des Hauses Nummer 3.
Ja, da passt bloßmäßig auf, vielleicht nicht.
Ja.
Passt
da? Mhm. Ja, da haben wir ja.
Passt. Ist das für alle akzeptabel?
Goldgelb glänzt der Stolperstein schließlich an seinem Platz. Darauf die Gravur:
Hier wohnte Johann Gorup, Jahrgang 1896, verhaftet 1941, Zuchthaus Amberg, ermordet 8.3.1943.
Stolpersteine werden vor dem letzten selbstgewählten Wohnort von Opfern des Nationalsozialismus verlegt. Mit den Steinen vor den Häusern wird die Erinnerung an die Menschen lebendig, die einst hier wohnten. Es geht darum,
den Namen wieder zurückzubringen, und zwar dorthin, wo das Grauen begann, in den Wohnungen, nicht erst in Auschwitz. Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist. Denn die meisten Steine, die liegen, liegen für Menschen, die keinen Grabstein haben. Sie sind in Auschwitz in Rauch aufgelöst.
Sagt Gunter Demnig, der das Projekt Stolpersteine ins Leben gerufen hat. 34.000 Steine hat er mittlerweile in 10 Ländern Europas verlegt. Der Anfang war schwierig, erzählt der Kölner Künstler.
Die Idee dazu war 93. Im Grunde war es für mich ein konzeptuelles Kunstwerk. Ich habe gedacht, naja, angesichts der Zahlen, wo willst du anfangen? Ich habe dann die ersten 200 Steine einfach gefertigt, noch ohne Auftraggeber, ohne Paten, einfach so gemacht. Wir hatten eine Ausstellung in der Kirche und dachten ziemlich blauäugig, ja, jetzt verlegen wir die einfach in der Stadt, also in Köln. Und dachten, naja, Genehmigung sollte kein Problem sein, aber es war wie Watte, es ging einfach nicht weiter. Angerufen, ja, die Vorlage ist jetzt noch nicht fertig, aber nach den Ferien. Und beim nächsten Mal war in den nächsten Ausschuss gegeben worden. Jedenfalls irgendwann, ja, hatte ich es nicht vergessen, aber es war eingeschlafen, weil ich auch andere Sachen machen musste.
3 Jahre später, 1996, wurde Gunter Demnig zu einer Ausstellung der Neuen Gesellschaft für Bildende Kunst in Berlin eingeladen. Der Titel der Ausstellung lautete »Künstler forschen nach Auschwitz«.
Ich hatte eine Arbeit für innen, die sich mit der Rolle der Reichsbahn befasste, aber das Konzept Stolpersteine war natürlich da. Und jetzt frag mich nicht nach wievielten Bier. Ich war darauf kam, naja, das Konzept steht, wir haben die Daten, es gibt ein Gedenkbuch, Juden in Kreuzberg. Genehmigung kriegen wir nie, 3 Monate bis zur Vernissage. Also rausgesucht für die Oranienstraße, 50 Steine, 51 Steine gemacht, 11 Stellen. Und dann am Tag der Vernissage vormittags die Steine verlegt. Einfach Auto ins Haltverbot verlegt, es passierte nichts. Ansonsten Presse war natürlich, aber keine offizielle Reaktion. 3 Monate später waren dann Bauarbeiten am Moritzplatz. Und die 2 Arbeiter, die da jetzt den Kanal machen sollten, sagen zu ihm Polier, ja, aber hier ist doch ein Denkmal, das können wir doch nicht einfach rausreißen. Damit war das Tiefbeamt alarmiert. Es gab eine Ortsbegehung, die NGBK musste 380 Mark bezahlen und ich musste an einer Stelle die Steine um 1,20 Meter versetzen, weil an der ersten Stelle konnte man ausrutschen, an der zweiten angeblich nicht. Naja, hab dem Folge geleistet und danach waren diese Steine legalisiert.
Auch in Köln kam es 2000 endlich zu einer behördlichen Genehmigung und von da an wurde es bürokratisch gesehen immer einfacher. Die ersten Steine in Berlin wurden in Eigeninitiative des Künstlers verlegt. Seither werden die Stolpersteine ausschließlich von Privatpersonen initiiert und auch finanziert. Für 120 Euro kann jeder und jede eine Patenschaft für die Herstellung und Verlegung eines Stolpersteins übernehmen. Dieses Gedenken soll nicht von Großspendern oder Kommunen finanziert werden, sondern von Einzelpersonen, die Pate oder Patin für einen konkreten Stein und damit für ein individuelles Opfer sind.
Es ist ja etwas ganz Individuelles. Es ist ja eben ganz wichtig, dass der Name erwähnt wird, der Name zurückgebracht wird. Und es ist eben nicht irgendwo eine zentrale Gedenkstätte. Da ist man ja nicht gezwungen, da vorbeizugehen. Man kann einen großen Bogen drum machen. Wenn vor der eigenen Haustür die Steine plötzlich liegen oder in der eigenen Straße, ist man damit ganz anders konfrontiert. Und diese zentralen Gedenkstätten, normal ist es so, einmal im Jahr werden Kränze abgeworfen und dann ist es wieder vergessen. Aber diese Steine, die immer wieder auftauchen, auch wenn man jetzt durch ganz Europa sich bewegt, viele kommen ja dann schon mal nach Berlin zu Besuch und wundern sich, ach, hier auch. Also dieser Effekt, der da passiert, das kann kein zentrales Denkmal erreichen.
Gerade diese Individualisierung ist es auch, die die abstrakte Zahl von 6 Millionen Ermordeten überhaupt erst erfassbar macht. Dazu kommt, dass für die meisten der Opfer nirgendwo ein Grabstein existiert. Ein Ort des persönlichen Gedenkens für die Angehörigen fehlt. Oft sind es deshalb auch die Nachkommen der Ermordeten, die sich für die Verlegung eines Stolpersteins engagieren.
Für mich ist eigentlich das Dabeisein hier, wie wenn jetzt unmittelbar die Beerdigung oder der Grabstein aufgestellt wird.
Marco Feingold, Präsident der israelitischen Kultusgemeinde in Salzburg, ist bei allen Stolpersteinverlegungen dabei.
Das waren ja alles, kann man sagen, Kollegen, Kameraden mit dem gleichen Schicksal. Und so betrifft mich das, wenn ich jetzt hier dabei bin und sehe, dass doch ein bisschen Andenken an die Toten ist.
Marco Feingold ist 99 Jahre alt und hat selbst 4 Konzentrationslager überlebt.
Es ist nur traurig, dass es 67 Jahre gedauert hat, um diese Steine zu stellen, wo kein Überlebender aus den Familien mehr da ist. Das ist der traurige Kinder, Enkelkinder, ist nichts mehr da oder nicht mehr zu eruieren, dass man denen zeigt, dass man sich, weil das waren ja durchweg, würde ich sagen, Helden, die ums Leben gekommen sind. Denn ich habe mit Hunderten zu tun gehabt, wo ich wusste, die sollten in 1, 2, 3 Tagen abgespritzt werden oder sie werden getötet aus irgendeiner Art. Aber wie heldenhaft sich diese Leute alle verhalten haben, das ist unbeschreiblich.
Ein Mensch ist erst dann vergessen, wenn sein Name vergessen ist.
In Salzburg sind bis 2012 134 Stolpersteine verlegt worden. In Hamburg sind es 4000, in Berlin 3800, in Köln 2000, aber auch auf dem Land werden es immer mehr. Die ersten Stolpersteine außerhalb Deutschlands wurden im österreichischen Oberndorf verlegt. Dann folgten Ungarn und Holland. Mittlerweile sind es 10 Länder und das Interesse ist ungebrochen.
Ja, Wunsch ist eigentlich also wirklich möglichst alle Länder Europas zu erreichen, wo die Deutschen eben involviert waren in den Vernichtungen, in den Deportationen und möglichst viele Orte. Auch in Deutschland, so möglichst kleinere Orte auch. Wir werden es nie vollständig machen können. Es sind ja, wenn man richtig rechnet, waren es 6 Millionen Juden und zwar nochmal 6 oder 8 Millionen sogar, die aus anderen Gründen ermordet worden sind. Also politisch Verfolgte, christlich Verfolgte, Zigeuner, Krankenmorde, Homosexuelle. Es wird immer symbolisch bleiben, aber ich denke mal, so viele Zeichen wie möglich setzen.
Die Initiative für Stolpersteinverlegungen muss immer aus den Orten selbst kommen, meistens von engagierten Privatpersonen oder Vereinen. Dann gilt es zum einen, behördliche Genehmigungen einzuholen, zum anderen muss in vielen Fällen auch erst die Geschichte der Opfer historisch recherchiert werden. Gerade auf dem Land ist da oft noch wenig passiert.
Also die ganzen Informationen, die kann ich gar nicht sammeln von Köln aus, das muss aus den Orten kommen, wobei da die Sachen völlig unterschiedlich sind. Also es gibt Orte, wo das praktisch in Gedenkbüchern ablesbar ist, sehr gut aufgearbeitet, in Hamburg zum Beispiel, in Kassel. In anderen Orten gibt es nichts, das muss wirklich aus den Archiven erst erarbeitet werden, aber das ist ja auch eine Arbeit, die im Grunde längst hätte getan sein müssen. Es ist ja eigentlich skandalös, dass erst nach 70 Jahren damit angefangen wird, wo eben schon vieles vergessen ist und Zeitzeugen einfach nur mal biologisch bedingt weniger werden. Aber wie gesagt, es ist überall unterschiedlich, auch die Initiativen sind überall unterschiedlich. Also es fängt an, in Hamburg war es ein Privatmann, ein Kunstmäzen, der sich dafür interessiert hat. An anderen Orten sind es Geschichtsvereine, es sind die Naturfreunde in Süddeutschland sehr stark, Parteien weniger, da sind es die Grünen oder eben bei politisch Verfolgten natürlich die SPD dann. Aber es gibt kein Schema, es ist überall anders.
Der Stolperstein wird dann vor dem letzten selbstgewählten Wohnort der Person verlegt. Erstverlegungen in einem Ort macht Gunter Demnig nach wie vor selbst. Ansonsten hat er mittlerweile ein Team, das ihn unterstützt. Für andere Projekte bleibt allerdings keine Zeit mehr.
Ich habe es in der letzten Zeit mir ab und zu mal wirklich anhören müssen, so, naja, ist doch alles Routine, was du da machst. Naja gut, ich muss natürlich sagen, das Einsetzen der Steine, okay, das kann ich so gut wie im Schlaf, aber das Zusammentreffen mit den Menschen und auch das Verlegen sind ja immer wieder andere Steine. Es ist ja nicht derselbe Stein, es sind andere Individuen, andere Schicksale. Und dann das Zusammentreffen mit Schulklassen, mit den Initiatoren, wechseln ja auch, sind neue Städte, Angehörige, die, ich kann sagen, von ja weltweit, global dazukommen. Also was da zurückkommt, ist einfach ein ganz tolles Abenteuer und ist immer wieder neu.
Nicht immer ist das, was zurückkommt, positiv. Im Salzburger Stadtteil Itzling, traditionell ein Arbeiterviertel, waren einige Passanten und Anrainer wenig angetan von der Verlegung der Stolpersteine.
Freund, mir ist das wurscht, ob sie den Stein jetzt reinsetzen, weil ich steige sowieso drüber. Noch zwei Tagen schaue ich gar nicht mehr hin, weil es mich gar nicht interessiert. Aber für was?
Solche Sachen interessieren mich nicht. Weil ich gehe mich nicht hin und lese das. Das interessiert mich nicht, was da oben steht.
Ja, aber es ist ja interessant, einfach auch festzustellen, dass man draufkommt, dass da ein Mensch gewohnt hat, den die Nazi umgebracht haben oder der zu Tode gekommen ist in der Zeit.
Ich finde das... Dieses war einmal.
Ja, wir sind hoffen, jetzt, dass es nicht wieder kommt. Und deshalb
wir sind jetzt wir noch nicht, das wird immer wieder auf.
Es wird eine Ruhe auf der Welt.
Und das kommt aber wieder, weil schau mal ab, noch sind die Indianer da, wie heißt es? Muslim. Was taten die? Die schlachten sich ja kiloweise.
Mir ist das wurscht. Das ist mir wurscht, aber ich sage nur, wie es da stehen, die sind alle nicht in Krieg gewesen.
Gerhard Laber, Pate des dort verlegten Stolpersteins für den jüdischen Kommunisten Hermann Rubenkees, sieht das anders.
Zu solchen Ansichten sage ich genau das Umgekehrte, nämlich es soll überhaupt nie Ruhe sein. Es ist ganz wichtig, dass ständig darauf aufmerksam wird, weil die Geschichte ist nur lange nicht gegessen. Und es ist ganz wichtig, dass man ständig Zeichen setzt. Es ist ganz wichtig, dass immer darauf aufmerksam gemacht wird, dass diese Geschichte zwar vorbei ist, aber nicht vergessen ist, dass es jederzeit wieder sein kann, dass in irgendeiner Form eine totalitäre Situation da ist, in der Menschen verhaftet, umgebracht werden, gequält werden und die Meinungsfreiheit sozusagen bis ins Kleinste gekürzt wird. Und da bin ich sehr dagegen und es ist mir ganz wichtig, dass man ständig Zeichen setzt, damit man das nicht vergisst.
Der Historiker Gerd Kerschbaumer hat das Personenkomitee mitbegründet, das die Stolpersteine nach Salzburg holte, und er recherchiert auch fast alle Biografien und trägt sie anlässlich der Verlegung vor.
Wir haben negative Reaktionen aus der Stadt auch bereits, aber die sind insofern, wenn es ablehnend sind, vom Bildungsbürgertum kommen, schauen die ganz anders aus. Ja? Da wird mit Argumenten, ja, da kommen Argumente, die nicht grundsätzlich dagegen sind und so weiter, wo man auch weiß, dass Vorbehalte da vorhanden sind. Ne? Aber hier ist es einfach viel direkter und ich muss fast sagen ehrlicher. Ja? Die denken so. Und dass das alles Unsinn ist für die Katze, dass sich eh nichts ändert wird, dass immer das Gleiche ist. Aber das Traurige ist ja daran, dass diese Leute in dem Zusammenhang gar nicht denken, dass man dagegen sozusagen widerstehen müsste. Nicht? Und gerade das in einem Arbeiterviertel, in dem es so viele widerständige Frauen und Männer gegeben hat.
Ein Mensch ist erst dann vergessen, wenn sein Name vergessen ist.
Für die Proteste von Hausbesitzern gibt es verschiedenste Gründe. Von rechtsradikalem Gedankengut, dem Glauben an eine Wertminderung des Hauses durch die Stolpersteine, über eine fachliche Ablehnung des Projektes bis hin zur Angst vor rechtsradikalen Übergriffen nach der Verlegung.
Es wird eigentlich immer weniger. Also ich habe das Gefühl, die Akzeptanz wird größer dadurch, dass das Projekt ja auch weiter bekannt ist. Oder es kann sein, dass die Leute sich immer weniger trauen, dann eben da zu opponieren, weil sie eben merken, ja vor allem wenn eine Gruppe von 15, 20, manchmal 50 Menschen steht, die interessiert sind und darüber sprechen, ich glaube, dann trauen die sich nicht so zu äußern.
Die gewichtigste Kritik an den Stolpersteinen kommt aber aus berufenerem Munde. Charlotte Knobloch war bis 2010 Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland und ist seit 1985 Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern.
Die meinte, ja, man trampelt auf den Menschen rum, wie damals die Nazis auf den Menschen rumgetrampelt haben. Was ich natürlich also etwas lächerlich finde, lächerlich, denn die Nazis haben sich ja nicht damit begnügt, auf den Menschen rumzutrampeln. Es war ein geplantes Mord, ein geplantes Vernichtungsprogramm.
Nicht zuletzt Knoblochs Kritik hat dazu geführt, dass es in München bis heute keine Stolpersteine gibt, weil die Stadtregierung unter Oberbürgermeister Ude dagegen entschieden hat. Ude befürchtete zudem eine Inflationierung der Gedenkstätten in München. Auch in Wien gibt es keine Stolpersteine. Gunter Demnig erzählt, warum das so ist.
Na, jedenfalls hat der Bürgermeister gesagt, es interessiert ihn nicht. Wir sollen das mit den Hausbesitzern jeweils klar machen. Was natürlich Quatsch ist, denn auch in Wien, glaube ich, gehören die Trottoirs der Stadt. Das heißt, die Stadt müsste eben Ja oder Nein sagen, aber sie haben sich praktisch aus der Affäre gezogen. Und dann gab es das Interesse von dieser Frau, die jetzt dieses Plagiat macht. Und ja, sie war ein bisschen zu ungeduldig. Sie hatte denn in einem Bezirk die Genehmigung, allerdings nicht mein Konzept umzusetzen vor den Häusern, sondern nur auf zentralen Plätzen. Und das widerspricht meinem Konzept diametral. Denn gerade das wollte ich ja nicht auf zentralen Plätzen, sondern vor den Wohnungen, vor den Häusern. Da, wo die Menschen, da, wo das Grauen angefangen hat, sagen wir so. Auschwitz war das Ende. Da, also in den Wohnungen hat es angefangen, wo sie abgeholt worden sind. Und das ist jetzt eigentlich schade drum, denn gemeinsam hätten wir mit Sicherheit eine richtige Genehmigung für ganz Wien gekriegt. Und zwar in der Form, wie ich es mir vorstelle, eben vor den Häusern. War eine verschenkte Chance und ist schade drum, wir lassen es eben nebenbei laufen. Also ich werde auch nicht in Wien meine Steine verlegen.
In Wien gibt es also statt Stolpersteinen sogenannte Steine der Erinnerung, die sich optisch nicht unterscheiden und deren Zahl ebenfalls ständig wächst. Die verlegten Steine bleiben allerdings nicht von selbst so schön goldglänzend und auffällig wie am Anfang. Sie verschmutzen und dunkeln mit der Zeit nach, sodass die Inschriften kaum mehr lesbar sind. Dem gilt es vorzubeugen.
Das Personenkomitee Stolpersteine Salzburg ruft zum Frühjahrsputz auf. Für die Reinigung sind alle gebräuchlichen Putzmittel für Metalle geeignet. Nachdem Sie die Messingplatte mit der Reinigungsmilch eingerieben haben, lassen Sie das Mittel für etwa eine Minute trocknen. Danach können Sie die Messingplatte mit einem trockenen Tuch polieren. Sollte das Reinigungsergebnis danach noch nicht Ihren Vorstellungen entsprechen, wiederholen Sie den Vorgang.
Dieses auf der Straße knien und die Stolpersteine putzen ist eine in Österreich ganz besondere Geste. Erinnert sie doch an die sogenannte Straßenreinigung auf Wienerisch im Frühjahr 1938. Wiener Jüdinnen und Juden wurden willkürlich aufgehalten und zum Putzen gezwungen, auf den Knien, mit kleinen Bürsten. Eine Demütigung der besonderen Art, die es anscheinend nur in Wien gab. Das Stolpersteineputzen erinnert daran auf sehr eindrückliche Weise.
Ein Mensch ist erst dann vergessen, wenn sein Name vergessen ist.
Diese Sendung entstand mit Unterstützung des Programms Europa für Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union.
Hörstolpersteine.net Thank you.
always sinks back again.